Willkommen bei Hört euch stark, den Elternpodcast der Caritas Bodensee Oberschwaben.
Hallo und herzlich willkommen zu Hört euch stark. Wir haben heute eine spannende Episode. Mein Gast ist nicht bei mir im Studio, sondern in Stuttgart. Und zwar ist das die Sandra Rode von Bertha und den Regenbogenfamilien Stuttgart. Hallo, Sandra.
Hallo, Florian. Ich grüße dich.
Schön, dass du mit mir sprichst heute. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir wollen über Regenbogenfamilien sprechen, also gleichgeschlechtliche Familien mit Kindern. Fang doch einfach mal an. Stell dich mal kurz vor und deine Arbeit vor und warum du genau die richtige Gesprächspartnerin für mich heute bist.
Also, ich bin Sandra. Ich arbeite seit fast anderthalb Jahren jetzt bei Bertha. Bertha ist eine Beratungsstelle für Regenbogenfamilien. Bertha setzt sich natürlich auch zusammen aus Beratung, Treffpunkt und Anlaufstelle. Das heißt, wir beraten Leute mit Kinderwunsch, queere Personen mit Kinderwunsch. Wir sind ein Treffpunkt für viele Gruppen. Wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs, wir haben eine Krabbelgruppe, wir haben einen Treffpunkt, einen Kindertreffpunkt. Und wir sind eine Anlaufstelle auch für Fachkräfte. Das heißt, wir gehen zu den Stellen, zum Jugendamt Stellen zum Beispiel und klären da über unsere Arbeit auf, über Regenbogenfamilien einfach. Was kann man tun? Wie kann man sie begleiten? Was ist wichtig oder was ist unwichtig? Sind die Regenbogenfamilien anders und doch gleich oder doch anders? Das sind immer so die Fragen, genau.
Das wird genau unser Thema sein heute und das werden wir abschließend beantworten, ob Regenbogenfamilien gleich oder anders sind.
Genau. Was wir noch haben, das ist zum Beispiel auch ein Come Together. Das heißt, da sind Leute, Menschen, die Eltern werden wollen und wir bieten ihnen einfach hier eine Plattform, darüber zu reden, wie das gehen könnte im Sinne von Co-Parenting zum Beispiel.
Ganz schön gut. Wie viele Leute seid ihr denn bei Bertha?
Wir sind zu dritt. Wir haben 120%. Mein Kollege, der Philipp Schmölz und unsere Chefin Katharina Binder.
Ja. Ihr betreut alle im Großraum Stuttgart, sage ich mal.
Wir betreuen, genau, also zu uns kommen Leute aus Stuttgart. Wir sind von der Stadt Stuttgart finanziert zu 80% und 20% finanzieren wir uns über Spenden. Und wir haben auch einen Anteil, wo wir vom Land finanziert werden. Ein geringer Anteil ist das, genau.
Okay. Ja, dann lass uns doch einfach direkt einsteigen. Erklär doch mal mir als Hetero-Cis-Mann mit kaum Berührungspunkten in der Richtung, wie man als queeres Paar an ein Kind kommt. Also was sind denn so die Möglichkeiten?
Sehr gerne. Da gibt's ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es geht ja darum vielleicht, ob du ein schwules Paar bist oder ein lesbisches Paar bist. Beim schwulen Paar, da ist es möglich, über Adoption und Pflegschaften in Deutschland ein Kind zu bekommen. Das heißt, man durchläuft diese Prozesse beim Jugendamt, bei der Stelle. Da musst du dich im Prinzip auch, also wie alle anderen Paare, durchläufst du diese Adoptionsverfahren einfach auch. In Stuttgart gibt es relativ wenig Kinder, die überhaupt zur Adoption freigegeben sind. Man sagt, glaube ich, so ein Kind, fünf Elternpaare, also im Prinzip die 1 zu 5 so eine Mischung ist.
Oh wow, okay, das war mir nicht klar. Ist das bundesweit auch so, dass es einen Elternüberschuss gibt?
Das gibt sehr wohl einen Elternüberschuss, genau. Viele Paare wollen adoptieren. Dadurch ist es einfach unheimlich langwierig, tatsächlich auch dieser Adoptionsprozess. Und es kann auch sein, dass es vielleicht gar nicht funktioniert.
Okay, also es ist nicht so, dass man da offene Türen einrennt.
Nee.
Sondern die Nachfrage ist größer als der Bedarf.
Genau, genau. Was gut ist, wo man Kinder gut abholen kann, das ist, wenn man als Pflegeeltern sich engagieren möchte. Da gibt es immer Bedarf, da werden auch homosexuelle Paare genommen. Also da gibt es nicht so eine Auswahlverfahren. Also gibt es auch diese Prozesse natürlich. Man muss so einen Pflegekinderkurs durchlaufen und das von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Beim Jugendamt ist das. Und dann wird halt auch geschaut, passen die Kinder zu den Eltern, das ist immer so diese Idee davon, von einer Adoption oder auch zu, vom Pflegekindern, passen die Kinder zu den Eltern tatsächlich nicht. Andersrum, wie einige vielleicht denken, dass man sich da was aussucht. Ich suche mir jetzt ein Kind aus, das, weiß ich nicht, grüne Haare, dreieckige Füße hat oder so. Genau, andersrum wird ein Show draus. Also es werden für alle Adoptivkinder und Pflegekinder Eltern gesucht.
Zur Unterscheidung nochmal, Pflegefamilien, Pflegekinder, da ist der Unterschied, dass das immer eine temporäre Lösung sein soll, dass die Kinder also eine Zeit lang in der Familie sind und dann aber eine Rückführung in die leibliche Familie geplant oder angedacht ist.
Das ist die Idee von Pflegekindern, genau, dass im Prinzip das Kind zurückgeführt werden soll. Das funktioniert leider nicht so häufig, wie es, glaube ich, gewünscht ist. Man sagt so 70-75% können nicht zurückgeführt werden. Das bedeutet dann für die Eltern, für die Pflegeeltern, aber auch immer ein Bangen sozusagen. Geht das Kind jetzt? Wird es wieder zurückgeführt? Mhm. Das ist die Idee davon. Aber gleichzeitig ist es auch, je länger das Kind dann bei der Pflegefamilie ist, desto unwahrscheinlicher ist es auch, dass es zurückgeführt wird.
Weil die Bindung natürlich auch immer stärker wird.
Die Bindung ist da und natürlich spielt das Jugendamt immer eine Rolle. Und zwar dahingehend, dass man immer mit dem Jugendamt zusammenarbeitet, mit der Pflegekinderstelle und auch mit den leiblichen Eltern hat man immer so eine Dreierkonstellation. Das funktioniert bei Pflegekindern einfach so. Das muss einem klar sein einfach, dass es, wenn man sich dafür entscheidet, ein Pflegekind zu nehmen, dass man diese Dreierkonstellation hat.
Mhm. Man bekommt nicht einfach das Kind und damit ist gut, sondern es wird diese Kommunikation und diese Arbeit mit der Familie und dem Jugendamt aufrechterhalten. Also die ist dann Teil des Deals.
Genau, das ist die Grundlage dessen, wie das funktioniert.
Ja, aber das ist ja schon ganz schön krass, wenn du sagst, 75% verbleiben langfristig in den Familien, dann ist so ein Pflegekind ja eigentlich fast wie eine Adoption mit der immer über einem schwebenden Möglichkeit, dass das Kind wieder verschwindet.
Naja, wie gesagt, irgendwann ist es, je länger das Kind bei den Pflegeeltern ist, desto unwahrscheinlicher wird diese Rückführung. Mhm. Es bestehen auch manchmal die Möglichkeiten, dass die Kinder tatsächlich durch die Pflegschaft irgendwann auch adoptiert werden können.
Mhm. Okay.
Das gäbe dann auch, also diese Pflegschaft würde dann enden und das Ganze würde in eine Adoption übergehen. Das heißt, das Kind hat dann zwei Eltern.
Ja, ja.
Okay. Mehr als zwei Elternpaare darf es ja in Deutschland nicht geben.
Ah ja, okay. Mhm. Mhm.
Das sagt der Gesetzgeber ganz klar, da wird nicht dran gerüttelt, es wird nur zwei Eltern geben.
Okay, das wird bestimmt später nochmal interessant, wenn wir über Sachen wie Leihmutterschaft und so weiter sprechen. Jetzt würde ich aber nochmal kurz bei dem Thema Adoption und Pflegefamilie bleiben. Du hast gerade erwähnt, dass Pflegekinder durchaus gerne an gleichgeschlechtliche Paare vergeben werden. Heißt das, dass es bei der Adoption eher schwieriger ist oder siehst du da auch eine Gleichbehandlung?
Das kann man gar nicht so genau sagen. Also ich will auch nicht sagen, dass Pflegekinder leichter. Der Weg dahin ist einfacher, erstmal ein Pflegekind zu haben, egal ob ich jetzt hetero bin oder ob ich homosexuell bin oder bisexuell bin, das ist völlig egal. Aber eine Ungleichbehandlung, bin mir nicht sicher, ob das treffen würde, weil es einfach wenig Adoptivkinder gibt. Man könnte es vermuten, aber es kann genau auch einfach so sein, dass die Eltern nicht zu dem Kind passen.
Ja.
Das ist ja auch immer möglich. Also ja. Das ist, da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und auch nicht da irgendwas unterstellen, was ich tatsächlich jetzt auch nicht weiß.
Mhm. Gut, das mag natürlich auch immer vom Einzelfall abhängig sein. Man kann natürlich an eine homophobe Person hinlaufen. Die Möglichkeit besteht natürlich, aber grundsätzlich besteht eine Gleichstellung, auch gesetzlich gesehen.
Ja.
Ist das schon lange so?
Das ist noch nicht so lange so, und zwar seit 2018 mit Einführung der Ehe ist es so.
Okay, und davor war es deutlich schwieriger.
Da war es unmöglich, dass homosexuelle Paare überhaupt adoptieren konnten.
Wow, okay, 7 Jahre sind wir in der Neuzeit angekommen, cool.
Ja, herzlichen Glückwunsch, guten Morgen. Das war jetzt die eine Seite im Prinzip. Wie können Männer zu einem Kind kommen? Und dann gibt's ja, wie kommen Frauen zu einem Kind? Das ist ja auch nochmal eine andere Sache. Also auch, natürlich können sie auch adoptieren und sie können auch über Pflegekinder Eltern werden. Und dann gibt's ja noch andere Möglichkeiten. Und zwar kann man ja zum Beispiel durch einen Samenspender schwanger werden, durch einen privaten Samenspender oder aber über eine Kinderwunschklinik und eine Samenbank. Das sind ja unterschiedliche Wege, die da gegangen werden können.
Diese Kinderwunschklinik und Samenbankgeschichte, ist das so, wie man sich's vorstellt, dass man einen Katalog vorgelegt bekommt? Und,
Frank, wie stellst du es dir vor?
Ja, das wäre jetzt meine Vorstellung. Also es gibt da eben eine Liste, einen Katalog hier, das sind unsere Spender mit Angaben zu Beruf, Bildung, Hobbys, Größe.
Ja, nee, bei Samenbanken ist das tatsächlich so. Die Samenspender gehen ja dorthin in dem Bewusstsein, ich möchte meinen Samen spenden. Aus Gründen, aus was weiß ich, ich will total altruistisch sein und möchte einfach jemandem helfen. Dieser Samen kann ja auch von Heteropaaren genutzt werden im Prinzip. Oder ich möchte mein Studium ein bisschen finanzieren, sowas. Also es gibt immer Geld dafür, wenn man Samenspender ist. Und manche Leute finanzieren sich darüber ja irgendwas.
Okay, ist das lukrativ?
Bis zu 15 Samenspenden sind möglich.
Insgesamt?
Genau. Bei einer Samenbank und man hofft, dass es nicht ausgenutzt wird sozusagen, dass an andere Samenbanken gegangen wird und da auch noch Samen abgegeben wird für die Verbreitung des eigenen Samens.
Okay, aber die unterhalten sich nicht untereinander, das heißt, das wäre theoretisch möglich.
Ja, theoretisch ist das möglich.
Ist das lukrativ? Bekommt man da viel Geld dafür? Ich weiß es gar nicht.
Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe von 500 Euro gehört, ich habe von 200 Euro gehört. Also ganz unterschiedliche Preisspannen. Bei privaten Samenspendern kann man auch was, was ich sag, okay, wir geben dir 1000 Euro. Also das ist so ganz, ist die Range ist relativ groß.
Wie ist denn die rechtliche Situation? Das ist bestimmt auch nochmal ein großer Unterschied zwischen dem Samenbankweg und dem privaten Weg. Wenn ich jetzt über eine Samenbank die Spende beziehe, wie geht's dann weiter? Ist es damit dann abgeschlossen und der Spender ist raus aus dem Bild oder?
Genau. Mit Eintritt in die Samenbank sozusagen tritt der Samenspender all seine Rechte an Vaterschaft ab. Und es sind erstmal anonyme Samenspenden, wobei das Kind aber die Möglichkeit hat, aufgrund eines Gesetzes, was relativ neu eingeführt wurde, dass dort die Möglichkeit besteht, dass das Kind Kontakt aufnehmen kann.
Okay.
Der Samenspender an sich darf keinen Kontakt aufnehmen, aber das Kind kann Kontakt aufnehmen.
Okay, das heißt, es kann sein, dass dann irgendwann Jahre später der Anruf kommt oder die E-Mail.
Ja, er muss es dann nicht beantworten, der Samenspender. Ja. Aber es ist durchaus möglich, dass diese Möglichkeit besteht mittlerweile, dass das Kind weiß, wo es herkommt. Recht auf Abstammung heißt es.
Aber ich gehe keine Verpflichtungen ein damit, jetzt finanzieller Art, und ich habe auch keine Rechte.
Über die Samenbank nicht, nein.
Ja. Wie ist es dann bei privaten Spenden? Da gibt es ja diese Trennung erstmal gar nicht.
Genau, diese Trennung gibt es erstmal nicht. Also das Verfahren ist ein bisschen komplizierter. Da kommt dann im Prinzip diese Stiefkindadoption muss dann gegangen werden. Also die Stiefkindadoption ist ein ganz anderes Verfahren. Es kommt ja eigentlich von Heterofamilien im Prinzip, dass wenn ein Elternteil ausgefallen ist oder nicht mehr da ist, zum Beispiel gestorben ist und der andere Elternteil heiratet zum Beispiel neu, dass dann im Prinzip dieser neue Lebenspartner, die neue Lebenspartnerin das Kind adoptieren kann. Daher kommt das ja, diese Stiefkindadoption. Das wurde dann auf lesbische Paare umverteilt, weil nicht klar ist oder weil nicht sein darf, dass zwei verheiratete Frauen ein Kind gemeinsam bekommen. Also muss es den Weg der Stiefkindadoption gehen. Der Weg der Stiefkindadoption bedeutet für das Paar wahnsinnig viel Stress, wahnsinnig viel Ungewissheit einfach in der Zeit, wo es noch nicht adoptiert worden ist. Für das Kind bedeutet das, dass es nur eine rechtliche Mutter hat. Wenn sie Lebenspartnerschaften eingegangen haben oder unverheiratet sind, heißt das, das ist absolut alleingestellt. Das gilt noch nicht mal das kleine Sorgerecht. Das heißt, die andere Mutter kann keine Arztbesuche machen. Was hingegen geht, wenn die Kinder, wenn die Eltern verheiratet sind, dann tritt dann das sogenannte kleine Sorgerecht in Kraft. Da können dann so Entscheidungen getroffen werden, wie, okay, ich bringe dich heute in den Kindergarten und du gehst heute mit Mami oder Mama zum Arzt.
Ja, ist ja durchaus praktisch, wenn das beide Elternteile können.
Das ist durchaus praktisch, aber das ist von Gesetz wegen erstmal noch nicht so und ist das volle Sorgerecht haben dann erst tatsächlich, entsteht dann erst mit der Stiefkindadoption.
Und diese Stiefkindadoption, also das hört sich jetzt nach einem langwierigen Prozess an, der auch erst dann in Gang gesetzt wird, wenn das Kind auf der Welt ist. Oder kann man da vorher schon Vereinbarungen treffen?
Also es gibt ja unheimlich viele Formalien, die da geklärt werden müssen. Mit dem Samenspender muss das geregelt werden. Er muss aktiv der Stiefkindadoption zustimmen. Das muss notariell beglaubigt sein. Er muss aktiv zustimmen, dass die andere Mutter das Kind adoptieren kann. Das macht man erst im Vorfeld. Das läuft übers Notariat. Und dann ist es so, wenn das Kind geboren ist, hat man 2 Monate darf man noch nichts von Rechts wegen tun. Man darf erst ab der 8. Woche nach der Geburt damit anfangen, dieses Verfahren einzuleiten tatsächlich. Und das muss die annehmende Person machen mit der Zustimmung der Geburtsmutter.
Mhm. Okay.
Also das ist wirklich kompliziert, also umständlich einfach. Mhm. Genau.
Aber ist es denn abgesichert? Also wenn ich diese Vereinbarung im Vorfeld getroffen habe, kann ich dann entspannt sein, dass das dann auch funktionieren wird? Oder muss ich Angst haben, dass der leibliche Vater, der Samenspender, dann irgendwie einen Rückzieher macht?
Also es besteht im Prinzip eine Rechtssicherheit, sobald es dann beim Familiengericht liegt.
Okay.
Genau, das wird dann eingeschalten. Und wenn die Adoption, die Stiefkindadoption angeleiert wurde und das beim Gericht liegt, dann ist es rechtssicher und da kann nichts mehr passieren.
Kann ich dann für den Akt selbst wieder eine Geburtsklinik in Anspruch nehmen oder bin ich dann auf mich allein gestellt?
Die Samenspende an sich, nö, das kannst du selber zu Hause machen. Zum Beispiel. Heiminsemination wird das genannt. Da eine sogenannte Bechermethode, da kann der Samenspender seinen Samen reingeben und dann auf unterschiedliche Weisen kann das dann eingeführt werden. Genau, mit einer Spritze, mit unterschiedlichen, ja, zum Beispiel.
Okay, jetzt hast du das nur von der Perspektive von einem lesbischen Paar aus beschrieben. Gibt es die Möglichkeit für schwule Paare gar nicht, das über eine Leihmutterschaft zu machen?
Die Leihschwangerschaft, die Leihmutterschaft sind in Deutschland nicht erlaubt.
Ah, okay.
Deswegen beraten wir auch nicht darüber. Was wir sagen können, dass es in Amerika durchgeführt wird und in anderen europäischen Ländern. Aber in Deutschland ist es strikt untersagt von der Ethikkommission. Da geht's nicht weiter.
Mhm, okay. Und da scheint auch keine Änderung in Sicht, wenn ich deinen Gesichtsausdruck richtig interpretiere.
Bislang ist das noch in weiter Ferne, glaube ich.
Okay. Würdest du es dir wünschen? Fändest du es angemessen, dass es da eine rechtliche Grundlage dafür gibt, das zu tun?
Ich fände es spannend, wenn homosexuellen Paaren überhaupt der Weg zu Kindern erleichtert werden würde. In welcher Form auch immer.
Diplomatische Antwort, aber die Message kommt, glaube ich, rum. Okay, haben wir damit alle Möglichkeiten schon angesprochen, wie man an so ein Kind kommt?
Im Prinzip ja. Also wir haben die private Samenspende, wir haben die Samenspende über die Adoption und über die Pflege. Ja, das sind die Dinge, wo man in Deutschland homosexuelle Paare, queere Paare, Kinder adoptieren kann.
Okay.
Annehmen können. Zu Eltern werden. Sagen, wenn nennen wir es Eltern werden.
Gut, guter Begriff, genau. Wie gesagt, ich habe da wenig Vorbildung, aber die Möglichkeit, dass ein Kind von 2 Müttern gezeugt wird, das ist hochexperimentell. Oder ich dachte, das hätte schon stattgefunden, aber das ist nichts, was wirklich praktiziert wird. Oder liege ich da komplett falsch? Also ich dachte mal, was gehört zu haben, dass quasi das Erbgut einer Eizelle in eine Samenzelle als Träger eingebracht wurde und so dann wirklich zwei leibliche Mütter entstehen
können. Auch dieses Verfahren ist in Deutschland nicht erlaubt, die Eizellspende.
Okay, aber es existiert.
Genau, aber sie existiert. In Österreich ist das möglich. Aber auch darüber dürfen wir nicht beraten.
Okay.
Sondern nur sagen, okay, das ist in Deutschland einfach nicht möglich.
Ja, aber es existiert und wissenschaftlich ist es soweit, dass man es als Normalperson in Anspruch nehmen kann.
Das könnte man ja. Auch das ist in Amerika möglich.
Mhm. Und sogar in Österreich, also innerhalb der EU. Dann ist da einfach Deutschland der Meinung, dass das nicht gehen sollte.
Deutschland hinkt da so ein bisschen, lässt sich da etwas Zeit.
Ja, weil bei der Leihschwangerschaft, da kann ich ja durchaus noch verstehen, dass man ethische Überlegungen, moralische Überlegungen da einfließen lässt und auch der Meinung sein kann, na, das sollte nicht möglich sein, wegen der Gefahr der finanziellen Ausnutzung von Frauen, die eben in Notsituationen sind und so weiter. Aber bei einer, einer Eizellspende?
Eizellspende, ja.
Gibt es diese Überlegung ja eigentlich nicht.
Es gäbe ja auch noch die altruistische Leihschwangerschaft. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Das bedeutet im Prinzip, dass Frauen einfach sagen, okay, ich stelle meinen Körper zur Verfügung, dass ihr ein Kind bekommt, ohne Geld, ohne eine Entschädigung zu haben, einfach weil ich es kann, weil ich es möchte.
Mhm.
Ich möchte euch unterstützen.
Kann ich das dann auch absichern lassen, so wie es bei der Samenspende ist?
Das ist, wie gesagt, in Amerika ist das möglich, okay. Und auch hier in Deutschland.
In Deutschland sagt der Staat, will er nichts mit zu tun haben, müsste man, wenn, dann wirklich unter der Hand privat machen.
Nichts mit zu tun haben, ja.
Oder er möchte nicht mal, dass es überhaupt passiert.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, einfach viel natürlich Schutz von Frauen, was ich ja grundsätzlich wunderbar finde. Mhm.
Ja, ist wahrscheinlich eine ähnliche Diskussion wie mit Prostitution auch, wo man in diesem Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Schutzauftrag steht. Werden wir wahrscheinlich auch hier jetzt nicht abschließend erörtern können.
Vermutlich leider nicht, nein.
Dann lass uns doch vielleicht einfach mal weitergehen und sagen, das Paar hat jetzt eine Möglichkeit gefunden über einen der beschriebenen Wege und jetzt haben wir eine Regenbogenfamilie. Das hat alles geklappt. Wir haben zwei Männer oder zwei Frauen und ein Kind. Vielleicht erstmal die Frage, rechtlich gesehen, wenn man das eben so macht, das Paar ist verheiratet und die Adoption ist durch und so, gibt es jetzt ja erstmal keinen Unterschied zu einem Heteropaar, richtig?
Naja, also doch, rechtlich gesehen gibt es ja auf alle Fälle Unterschiede. Und zwar sind es ja die, dass die beiden Eltern nicht von vornherein Eltern sind, auch wenn sie verheiratet sind. Was ja bei einem heterosexuellen Paar ist es ja so, dass die Eltern von vornherein, egal ob das der biologische Vater, der Samenspender in dem Fall ist oder nicht, aber allein aufgrund der Tatsache, dass sie miteinander verheiratet sind, zählen sie als Elternpaar.
Mhm. Okay, ja.
Und das ist ja bei homosexuellen Paaren einfach nicht so. Also bei Frauenpaaren jetzt, ja. Wenn die adoptiert werden und Pflegekinder haben, dann nimmt es diesen anderen Weg, dass es dann die Eltern sind. Aber bei Frauenpaaren ist das nicht so.
Mhm.
Auch nicht, wenn sie über die Kinderwunschklinik gehen. Das ist ja gerade diese Diskriminierung, die besteht. Also man ist verheiratet, man entscheidet sich wirklich, ein Kind zu bekommen. Das sind Wunschkinder, das muss man sich echt klar machen. Das passiert ja nicht einfach so. Und dann muss man sich nackt machen im Prinzip und den Weg der Stiefkindadoption gehen.
Mhm.
Also nackt machen meine ich damit, dass man wirklich Lebensberichte schreiben muss, dass man seine Vermögen darlegen muss, dass man seinen Gehaltsnachweise aufdecken muss, dass man ärztliches Zeugnis braucht für die Bescheinigung, dass man ein Kind erziehen darf, dass man, wie auch immer, gesund dafür ist. Man braucht ein polizeiliches Führungszeugnis. Und das ist ja eine absolute Diskriminierung einfach. Also wem ich zuspreche, wem ich zugestehen möchte, dass die Menschen Kinder großziehen wollen.
Okay, jetzt habe ich es kapiert. Das ist vorhin tatsächlich so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Nee, war ich vielleicht auch noch nicht so ausführlich.
Ja, aber das mit dem Begriff der Adoption, eben auch bei der Stiefkindadoption, dieses komplette Screening, dieses Ausziehen, wie du es ziemlich treffend nennst, stattzufinden hat bei der verheirateten Partnerin der leiblichen Mutter.
Das Jugendamt kommt nach Hause. Ganz klar, weil es einfach der vorgeschriebene Weg ist, müssen diese Jugendamtbesuche auf alle Fälle stattfinden. Geht kein Weg dran vorbei. Es gibt Jugendämter, es wird auch von Jugendamt zu Jugendamt. Es gibt keine einheitliche Linie, wie das zu laufen hat. Da entscheidet jedes Jugendamt auch ein bisschen anders, wie es damit verfährt.
Das heißt, jederzeit lebe ich in der Gefahr, dass irgendeine Stelle sagt oder das Jugendamt sagt, nö, sehen wir nicht.
Auf alle Fälle, dass es da hinausgezögert werden kann. Mhm. Das erleben wir schon. Das ist da, warum auch immer, dass manchmal einfach 2 Jahre dauert und manchmal eben, was weiß ich, 6, 8 Monate. Mhm. Und während dieser Zeit haben die Kinder einfach nur einen sorgeberechtigten Elternteil.
Mhm. Mit allen Umständen und Risiken, die das eben so mit sich bringt.
Die Mütter müssen, die gebärenden Personen müssen, oder das raten wir, müssen, muss ja niemand was, aber das so ein bisschen zur Absicherung, ein Testament zu machen, ist im Falle, dass da was passiert unter der Geburt, dass wenigstens niedergeschrieben ist, dass die andere Person, die andere Mutter, das Kind bekommen könnte. Aber das ist im Prinzip, hat keine Rechtsgrundlage. Es ist nur ein Hinweis darauf, okay, bevor wir das Kind an die Pflegedienststelle geben oder zur Adoption freigeben, ist im Prinzip der Weg über die andere Mutter.
Mhm.
Der bessere.
Aber erstmal wirklich nur ein Hinweis. Es gibt keinerlei Absicherung in dem Moment, solange bis die Adoption nicht durch ist.
Wir haben jetzt auch noch nicht erlebt hier in der Zeit, dass diese Adoption nicht durchgegangen sei, aber mit vielen, vielen Hürden und Hindernissen. Es gibt Landesteile in Deutschland, da erfährt man mehr Diskriminierung unter diesem Verfahren einfach auch. Also wer ist denn jetzt die richtige Mutter? Und was sagte der Vater dazu? Und kann das denn überhaupt sein?
Okay.
Ja.
Und das alles in einer Zeit, in der man beim besten Willen bessere Dinge zu tun hat.
Das alles in der Zeit, wo man sich gerade als Familie aneinander gewöhnt, sich versucht einzugrooven, genau, ja. Sehr natürlich völlig beim ersten Kind überfordert ist. Was soll ich tun, wenn es nicht schläft?
Ja, klar.
Genau, das alles während dieser Zeit.
All das kriegt man noch oben drauf. Super. Und weiß nicht, wie lang es dauert. Es kann in 6 Monaten durch sein, es kann 2 Jahre dauern.
Ganz genau.
Ja, uncool. Deutscher Staat.
Ja, voll.
Da gibt es Nachbesserungsbedarf.
Absolut, absolut. Unsere Bundesjustizministerin ist es. Mhm. Die hat sich Ende Juli dazu geäußert, dass sie auf alle Fälle dieses Verfahren vorantreiben will, dass es wenigstens in niedrigerem Aufwand vorstatten gehen soll, sag ich mal so.
Okay.
Mein Kind ist 17 jetzt, wie gesagt. Und damals war es schon genau dasselbe. Also es hat sich noch nicht sehr viel bewegt, im Grunde genommen gar nichts. Mhm. Auch wir haben damals diesen selben Prozess durchlaufen. Und das ist immer noch so. Also
man freut sich ja schon, wenn zumindest mal drüber gesprochen wird.
Man freut sich, wenn es kleine Schritte vorwärts gehen, genau.
Mhm. Okay, wow, das ist eine ganz schöne Hürde. Da darf man sich nicht wundern, dass sich gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland, dass die nicht das Gefühl haben, dass wir da in der Gleichbehandlung angekommen sind.
Ja, das ist nicht so, nee.
Man könnte ja meinen, dass mit der Möglichkeit der Eheschließung, dass damit die Gleichsetzung gelaufen sei, aber das ist ja offensichtlich überhaupt nicht der Fall.
Das war der Wunsch tatsächlich, aber das ist auch nicht passiert.
Mhm.
Also die Aufhebung im Prinzip der Stiefkindadoption,
ja,
ist nicht geschehen.
Mhm. Okay, da sind wir mal gespannt.
Mhm.
Aber dann haben wir das jetzt mal hinter uns gebracht. Die Stiefkindadoption ist durch im Falle von einem weiblichen Paar und dann hat man ein Kind. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist man dann aber auch wirklich an dem Punkt, an dem es keine Unterschiede mehr gibt oder bleiben da Reste übrig, die sich durchziehen?
Du meinst jetzt als Regenbogenfamilie, oder?
Ja, genau. Also rein theoretisch rechtlich über den praktischen Teil, da kommen wir dann gleich hin.
Also wenn wir dann diese Stiefkindadoption durchhaben, nach diesen, wie auch immer, 2 Jahren, dann ist wie bei allen anderen Familien auch. Du hast die gleichen Rechte, du hast die gleichen Pflichten. Du musst Unterhalt zahlen bei einer Trennung. Du musst also sowohl für die Mutter oder je nachdem, wer sich dann trennt, von wem, als auch für das Kind. Also das ist dann genau dasselbe. Da gibt es dann keine Unterschiede mehr, nein.
Okay, immerhin.
Genau.
Aber das ist jetzt eben die rechtliche Seite. Und ich denke, im Alltag erfahren Regenbogenfamilien durchaus diverse Unterschiede. Wie siehst du die Situation? Magst du da was dazu sagen? Womit haben Regenbogenfamilien zu kämpfen? Mal ganz naiv gefragt.
Häufig ist es der Fall, dass Familien, wenn sie jetzt zum Beispiel in die Kita gehen oder so, erstmals was Besonderes, also angesehen werden, also was nicht Normales. Da ist uns natürlich als Beratungsstelle einfach auch dran gelegen, dass wir diese Vorurteile abbauen, indem wir mit der Stadt zusammenarbeiten zum Beispiel und Workshops geben, wo wir pädagogischen Fachkräften sagen, dass Regenbogenfamilien im Prinzip ganz normale Familien sind und dass die Leute einfach, dass die Mitarbeitenden einfach in den Genuss kommen, das mitzudenken, dass Regenbogenfamilien da, dass es das gibt einfach, ja, das ist, okay, jetzt kommen hier zwei Mütter an, ja, okay, ist schön, passt für uns, wie, oder auch diese Sache, wie machen wir es mit dem Muttertag, muss es einen Muttertag geben oder kann es nicht auch einen Elterntag geben zum Beispiel, anstatt des Vatertages, so, das ist das, was man als Einrichtung, als Kindertagesstätte, ja, in der Hand hat, wie man das organisiert.
Mhm.
Zum Beispiel, oder kann es ein Verwandtschaftstag sein? Es haben ja auch nicht alle Kinder Eltern da. Manche kommen ja auch aus Heimen, also unabhängig jetzt von Regenbogenfamilien. Also sie haben ja nicht die unmittelbaren Bezug zu Eltern zum Beispiel. Also wie könnte man das auch anders nennen? So, das ist dann unsere Aufgabe, oder das sehen wir als unsere Aufgabe so, da einfach aufzuklären und die Leute zu sensibilisieren, dass es andere Familienformen eben auch gibt. Und die Leute, die kommen, die sind sehr, sehr offen, die sind da sehr wissbegierig, die haben da wirklich Lust drauf. Das sind halt freiwillige Fortbildungen.
Mhm.
Und dann ist das was anderes, als wenn es Pflichtfortbildungen sind.
Aber du erfährst da positive Resonanz und auch ein Interesse, das ist ja schon mal gut.
Absolut, ja. Und natürlich, was wir uns wünschen würden von den Einrichtungen durch ihre eigene Weiterentwicklung da auch in diesem Bereich, wenn wir da waren oder so, dass sie Regenbogenfamilien im Prinzip auch als Normalität sehen.
Mhm.
Ja, dass sie sagen, ja klar, okay, die haben jetzt hier zwei Mamas und die können vielleicht so und so Kinder kriegen. Also dass da auch diese Bereitschaft ist, das ist so unser Wunsch an die Einrichtung auch, dass die Bereitschaft da ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wie können Kinder da entstehen?
Mhm. Ja, sollte man wissen.
Ja, das ist schön. Die Kinder fragen halt und es ist eigentlich relativ einfach, denen das zu erklären, weil sie sind, man sagt, okay, ich habe zwei oder es sind zwei Mamas. Die brauchen halt einen Samen und dann wird der in Mamas Bauch gemacht, also je nach Alter natürlich, in Mamas Bauch gespritzt, dann verstehen die das normalerweise. Dann ist das für die auch in Ordnung. Ach so, ein Papa? Nö, haben wir nicht. Ah ja, okay. Es ist okay, wenn das zwei Menschen sind, einfach die ein Kind erziehen.
Ich glaube, da macht man sich als Erwachsener auch oft sehr viel mehr Gedanken. Das ist bei der sexuellen Aufklärung generell so, dass man tendenziell das als viel komplizierter ansieht, als es für die Kinder dann wirklich ist. Wenn die eine Frage stellen und eine klare Antwort bekommen, die dem Alter und der Frage entspricht, dann ist das cool.
Die Kinder brauchen einfach eine Erklärung dafür. Mhm. Warum ist das bei euch anders?
Und dann sagt man es halt.
Das schließt sich ja im Prinzip auch wieder der Kreis, also Regenbogenfamilien sind ja durch ihre Art Eltern zu werden, ist es ja auch bei vielen anderen Eltern ist das ja auch ein Thema, einfach Adoption und Pflegekinder.
Auf jeden Fall, ja. Das ist nur eine von vielen Formen, wie so eine Familie aussehen kann.
Genau, eine Möglichkeit. Und trotzdem muss man natürlich auch immer wieder mit Vorbehalten rechnen. Von Nachbarn, von Einrichtungen. Das schlägt einem ja. Seid ihr denn auch gute Eltern? Manchmal hat man so das Gefühl, man muss sich immer noch mehr beweisen, dass wir auch gute Eltern sind. Ja, aber wenn jetzt der Vater fehlt, wer ist denn der Mann? Also soll ich fragen, ist man dann ausgesetzt, weil einfach dieses stereotype Denken von Mann und Frau so in den Köpfen ist, dass nichts anderes zugelassen werden kann. Und das erschwert es schon oft.
Mhm. Was sagst du denn zu der Aussage, Kinder brauchen einen Papa und eine Mama? Und wenn sie zwei von einer Sorte haben, dann fehlt da was.
Ich persönlich denke, das ist nicht der Fall. Wenn ich jetzt an die Regenbogenfamilienkinder denke, die schon älter sind und die fragt, wir hatten mal so eine Reihe, was sagen die Kinder dazu? Denen fehlt nichts, weil sie hatten zwei Elternteile. Das ist eine ganz häufige Antwort und eine häufige Antwort ist auch, das ist mir doch egal, ich weiß ja, dass es nicht anders geht, aber ich habe ja meine Eltern. Ich habe ja meine Bezugsperson. Was brauchen Kinder? Also Kinder brauchen Liebe, Geborgenheit und Rückhalt. Das ist das, was sie brauchen. Und wenn sie das von Leuten bekommen, dann ist es egal, wer das ist, wer die Eltern sind, wer die Personen sind, die sie großziehen.
Dem kann ich mich nur anschließen. Und da können wir nur hoffen, dass sich das noch weiter verbreiten wird.
Das darf sich gerne weiter verbreiten, weil es geht um eine liebevolle Erziehung. Und ich glaube, was man wirklich immer wieder sich klar machen muss, es sind Wunschkinder. Es sind wirklich Wunschkinder. Keiner von uns wird einfach so schwanger. Also diese wirklich intensive Auseinandersetzung, wie können wir ein Kind bekommen? Wie wollen wir es erziehen? Wie wollen wir das gestalten? Da ist bei vielen, bei Regenbogenfamilien einfach ein anderes Bewusstsein da, weil es ja eben nicht natürlich geht.
Mhm. Da ist diese Auseinandersetzung Pflicht, während sie bei Heteropaaren optional ist.
Diese Auseinandersetzung ist Pflicht, genau. Es funktioniert gar nicht anders. Also es ist unmöglich, das zu umgehen.
Ja.
Diese Reflexionsgeschichten dann auch, sind ja auch Fragen, die Mütter haben. Wollen wir den Samenspender in unserem Leben haben? Was möchten wir das fürs Kind? Welchen Bezug soll der haben, zum Beispiel auch zum Kind? Soll es eine Onkelfunktion sein? Oder möchten wir den vielleicht auch gar nicht, weil es einfach unser Kind ist und wir sind die Familie? Und es gibt ja so ganz unterschiedliche Möglichkeiten auch, welche Rollen die Samenspender bei einer privaten Samenspende spielen könnten.
Mhm.
Damit muss man sich auseinandersetzen und dadurch zwangsläufig setzt man sich ja auch mit seiner eigenen Beziehung auseinander.
Und ich würde jetzt mal vielen Heteropaaren unterstellen, dass sie diese Reflexion auch haben und da ähnlich überlegt reingehen, aber es ist eben nicht gesagt. Und so ein Kind ist mal kurz in 3 Minuten gezeugt, ohne dass man groß darüber nachdenkt.
Häufig ist das so, ja. Ich glaube, also die Menschen wären anders auf alle Fälle. Sie setzen sich mit sich auseinander, das ist ganz klar. Das sehe ich auch und das finde ich unglaublich wertvoll auch für die Kinder einfach. Egal, ob wo die jetzt herkommen.
Mhm. Jetzt hast du eine Tochter. Sag's mir, wenn es eine blöde Frage ist. Aber ist es ein Thema bei zum Beispiel zwei Frauen, die jetzt einen Sohn haben, dass man sich dann überlegt, was könnten männliche Rollenvorbilder sein? Schaue ich da, dass da eine Bezugsperson da ist? Eine männliche in diesem Fall oder umgekehrt? Oder sagst du, nee, völliger Quatsch?
Ich glaube, da gibt's auch eine ganz wahnsinnige Spannbreite einfach von persönlichem, weil wie mag ich's? Ich glaube, ich find's cool, wenn man jemanden hat, mit dem man raufen kann. Andererseits muss es nicht, kann ja auch das ein anderer Elternteil sein oder einfach ein Freund oder so, ein Bekannter, ein Opa, also Großeltern sind ja da auch, ja, oder Freunde. Von daher denke ich, dass sich die Kinder das irgendwann suchen, wenn sie das brauchen.
Ja, und wahrscheinlich ist es als Eltern dann einfach
ganz das ist ja nicht, man sitzt ja nicht die ganze Zeit zu Hause. Also das ist ja vielleicht auch diese irrige Annahme, dass man so als Familie zu Hause sitzt. Aber man hat ja auch Sozialkontakte. Man hat Sozialkontakte in der Schule, da gibt's Lehrer. Man hat im Sportverein gibt's Lehrer, männliche Bezugspersonen. Also das ist ja nicht eine Welt ohne Männer. So existiert das ja nicht.
Ja, absolut.
Aber es gibt ja auch alleinerziehende Mütter, weißt du? Das ist ja, da haben ja Kinder auch häufig keinen Vater. Ist ja auch diese Frage, braucht das Kind einen Vater? Die ist ja schon auch oft hinfällig, weil so viele Alleinerziehende sind.
Ja, Punkt. Beratet ihr eigentlich auch Kinder aus Regenbogenfamilien?
Das ist eine gute Frage. Hatten wir bislang noch nicht tatsächlich.
Okay.
Sehr spannend, ja. Wir haben bislang Eltern tatsächlich in der Beratung. Mhm. Aber wir würden auch, wenn Kinder kommen und die haben Ärger mit ihren Eltern. Also ja, das würden wir auch machen.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Kinder da zum Teil eben auch mit diskriminierenden Erfahrungen zu kämpfen haben und dass da durchaus höherer Bedarf an Unterstützung da ist.
Wo ich da vielleicht noch einen Verweis hin machen kann, es gibt so Ilse-Gruppen, das sind so Initiativen von gleichgeschlechtlichen Eltern. Da gibt es Gruppen. In Stuttgart gibt es zum Beispiel 4 Ilse-Gruppen. Das heißt, die sind nach Alter gestaffelt, also nach Alter der Kinder. Und dann treffen sich die Leute und da wird sich auch schon viel ausgetauscht. Da sehen die Kinder auch, dass sie nicht alleine sind, dass die Eltern nicht alleine sind. Also, dass sie keine Aliens sind irgendwie unter der Sonne.
Ja, denke ich mir, ist genauso wichtig. Also sowohl zu sehen, dass es anders geht, als auch zu sehen, dass sie da nicht die totalen Exoten sind und nicht alleine. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt heute.
Ich danke dir.
Und ich hoffe, dass es den Leuten, die dann später zuhören, genauso geht.
Das hoffe ich auch.
Das war Hört euch stark, der Elternpodcast der Caritas Bodensee Oberschwaben. Ich hatte einen Riesenspaß heute und hoffe, ihr habt den Spaß auch beim Hören und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
Hört euch stark wird produziert von der Caritas Bodensee Oberschwaben und unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie. Weitere Infos und alle Folgen gibt es unter machteuchstark.com und überall, wo es Podcasts gibt.